Nachdem Paulus sich zunächst in seinem Brief an die Christen in Rom selbst vorgestellt hat, kommt er auf das zu sprechen, was Inhalt seiner Berufung ist, das Evangelium. Wir hören uns das zunächst einmal an.
Paulus, Sklave Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in heiligen Schriften, von seinem Sohn, der geboren wurde aus der Nachkommenschaft Davids dem Fleisch nach, der eingesetzt wurde als Sohn Gottes in Macht dem Geist der Heiligkeit nach durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unserem Herrn.
In diesen wenigen Worten steckt viel mehr religiöser und politischer Sprengstoff, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Die Christen in Rom haben diese Verse anders gehört als die Teilnehmer einer deutschen Bibelstunde. Der Kontext, in den hinein diese Worte geschrieben wurden, gibt ihnen eine radikale Bedeutung. Um das zu zeigen, hole ich etwas aus. 1899 begeisterte ein aufsehenerregender Fund die Altertumswissenschaft. In Priene, einer antiken Stadt in Kleinasien in der heutigen Türkei, war eine fast vollständig erhaltene längere Inschrift entdeckt worden. Der Fund wurde nach Berlin gebracht. Noch im selben Jahr wurde der Text ein erstes Mal veröffentlicht und der berühmte Theologe Adolf Harnack schrieb einen ersten Aufsatz über den Inhalt. Er begann seine Ausführungen mit einigen Auszügen in deutscher Übersetzung. Dieser Tag hat der ganzen Welt ein anderes Aussehen gegeben. Sie wäre dem Untergang verfallen, wenn nicht in dem nun Geborenen für alle Menschen ein gemeinsames Glück aufgestrahlt wäre. Richtig urteilt, wer in diesem Geburtstag den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt. Nun endlich ist die Zeit vorbei, da man es bereuen musste, geboren zu sein. Die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, hat diesen Mann zum Heil der Menschen mit solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt hat. Aller Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt. Er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass je ein größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften heraufgeführt. Für Freudenbotschaften steht im Griechischen das Wort Euangelia, die Mehrzahl des Begriffs, den wir als Evangelium kennen. Und noch ein letzter Satz: Von seiner Geburt muss eine neue Zeitrechnung beginnen. Gemeint ist allerdings nicht Jesus Christus. Die sogenannte Kalenderinschrift von Priene stammt aus dem Jahr 9 vor Christus und enthält den formellen Beschluss, in der Provinz eine neue Zeitrechnung einzuführen, die mit der Geburt des Kaisers Augustus beginnt. Rund 8 Jahrzehnte später entstand eine andere Schrift, die mit dieser Inschrift einiges gemeinsam hat. Sie beginnt mit den Worten Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir kennen sie als Markus-Evangelium. Die Gemeinsamkeiten beider Texte sieht man noch besser, wenn man den vorletzten Satz aus der Übersetzung von Harnack etwas wörtlicher fasst. Der Geburtstag des Gottes war für die Welt der Anfang der an ihn sich knüpfenden Evangelien. In beiden Fällen geht es um einen Anfang. In beiden Fällen ist vom Evangelium die Rede, einmal im Singular, einmal im Plural. In beiden Fällen tritt ein göttlicher Agent in Erscheinung. Der Gott und Retter Augustus auf der einen Seite, der Sohn Gottes und Messias Jesus auf der anderen. Noch deutlicher wird die Parallele, wenn man weiß, dass Augustus sich sonst meist nicht als Gott, sondern als Sohn Gottes bezeichnen ließ. Hier auf der Folie seht ihr eine Goldmünze mit seinem Bild und der knappen Inschrift Augustus Divi F. F steht für Filius, das lateinische Wort für Sohn, also Augustus, Sohn Gottes. Doch Markus kennt einen anderen Sohn Gottes und von diesem handelt sein Evangelium. Das finden wir auch bei Paulus. Das Erste, was er inhaltlich über das Evangelium sagt, ist, dass es Gottes Evangelium von seinem Sohn ist. Und dieser Sohn Gottes ist nicht der Cäsar. Paulus und Markus haben auch sonst viel miteinander zu tun. Markus steht nämlich in einer doppelten Beziehung zu Paulus. Wahrscheinlich hat er sein Evangelium in Rom geschrieben, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Römerbrief. Inzwischen war einiges geschehen. Nero hatte die erste größere Christenverfolgung durchgeführt, die es seitens des römischen Imperiums gab. Er war später durch Selbstmord geendet, das Reich war in Aufruhr, innerhalb eines Jahres gab es 4 neue Kaiser, von denen 3 einen schnellen, gewaltsamen Tod starben, um Platz für den nächsten zu machen. Die Christen in Rom waren eine traumatisierte, trauernde, verunsicherte Community. Für diese schreibt Markus sein Evangelium. Genauso wichtig ist die zweite Beziehung, in der Markus zu Paulus steht. Er ist inhaltlich stark von Paulus beeinflusst. Für das, was Paulus auch in seinem Brief nach Rom lehrmäßig ausführt, liefert Markus die begründende Jesus-Erzählung nach. Als die ersten Christen, unter ihnen der Apostel und der Evangelist, die Weltbühne betraten, kamen sie nicht in ein Vakuum. Es gab bereits ein Evangelium. Es gab bereits unter den vielen Göttern einen, der als Sohn Gottes herausgehoben war. Dieser eine galt bereits als Retter, mit ihm hatte eine neue Zeit angefangen. Der Platz von Jesus war bereits besetzt durch den römischen Kaiser. Und nun machten die Christen dem Kaiser diesen Platz streitig. Dabei standen Paulus und Markus in vorderster Linie. Zunächst einmal ist von Bedeutung, dass nur diese beiden im Neuen Testament den Begriff Evangelium ausgiebig verwenden. Worum es beim Evangelium geht, das hatten sie wie andere von Jesus und aus der jüdischen Bibel, dem Tanach, gelernt. Doch dabei gibt es wichtige Besonderheiten. Im Tanach wird fast nur die Verbform des entsprechenden hebräischen Wortes verwendet. Nur 6-mal kommt das Substantiv vor, und dann ist es keine Heilsbotschaft, sondern ein militärischer Erfolgsbericht. Und in der Septuaginta, von der Paulus normalerweise regen Gebrauch macht, gibt es das Evangelium gar nicht. Wo die jüdische Bibel von einer Heilsbotschaft spricht, gebraucht sie fast immer das entsprechende Verb oder sie spricht allenfalls vom Boten. Das Substantiv Evangelium für Freudenbotschaft verwendet sie nicht. Dem folgen fast alle Verfasser des Neuen Testaments, außer Paulus und Markus. 76 Mal steht das griechische Wort für Evangelium im Neuen Testament, davon 60 Mal in den paulinischen Schriften und 8-mal bei Markus. Matthäus verwendet es immerhin noch 4-mal, aber nicht im Sinne des Evangeliums, das von Jesus zeugt, sondern als das Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus selbst verkündigt hat. Darüber hinaus gibt es im gesamten Rest des Neuen Testaments nur 4 vereinzelte Vorkommen. Lukas verwendet in seinem Evangelium nur das Verb, bei Johannes taucht das Evangelium gar nicht auf. Die Verwendung oder besser Nichtverwendung bei Lukas und Matthäus ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie den Markus als eine der Quellen für ihre Evangelien benutzt haben und ihm also bewusst an dieser Stelle nicht gefolgt sind. Ich zeige euch nur ein Beispiel, damit der Kontrast deutlich wird. Alle 3 Synoptiker, so nennt man die ersten 3 Evangelien, überliefern in ähnlicher Form die folgende Aussage von Jesus. Jeder, der um meinetwillen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das 100-fache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Äcker erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber nur bei Markus finden wir 2 wichtige Ergänzungen. Das Verlassen geschieht nicht nur um Jesu, sondern auch um des Evangeliums willen. Und der verheißene Lohn wird den Nachfolgern Jesu mitten unter Verfolgungen zuteil. Markus wollte den Christen in Rom zusprechen. Sie waren gerade durch eine schwere Verfolgung gegangen, aber es würde sich am Ende gelohnt haben. Das Evangelium, vielleicht hat dieser Begriff sich durch den Brief des Paulus in Rom eingebürgert, ist die Opfer wert, die um seinetwillen gebracht werden. Paulus und Markus haben das Substantiv Evangelium sehr bewusst gewählt. Und sie wussten, was sie damit taten. Im Zentrum der Herrschaft des Kaisers machten sie diesem konfrontativ das Evangelium streitig. Ein weiteres Beispiel für die Gemeinsamkeiten des Apostels und des Evangelisten. Beide mussten sich mit der Frage beschäftigen, ob es recht ist, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Dass dies in Galiläa und Judäa ein Thema war, erfahren wir direkt aus dem Evangelium. Aber auch in Rom gab es darüber Auseinandersetzungen, und zwar gerade zu der Zeit unter Neros Herrschaft, in der Paulus seinen Brief verfasste. Der Geschichtsschreiber Tacitus informiert uns. Als im selben Jahr das Volk wiederholt Abhilfe verlangte für seine Beschwerden über die Unverschämtheit der Staatspächter, erließ der Prinzeps ein Edikt, es sollten die Bestimmungen für jegliche Staatssteuer, die bisher geheim waren, bekannt gemacht werden. Versäumte Forderungen solle man nach Ablauf eines Jahres nicht mehr einziehen. In Rom solle ein Prätor, in den Provinzen der jeweilige Proprätor oder ein Prokonsul gegen Staatspächter außer der Reihe Recht sprechen. Ich denke, wir verstehen jetzt noch besser, warum die Zöllner so verhasst waren. Steuersätze waren geheim, nur die Steuereinnehmer kannten diese, nicht die Besteuerten. Denen konnten sie also erzählen, was sie wollten. Quasi eine Lizenz zur Ausplünderung einer wehrlosen Bevölkerung. Das änderte Nero, indem er die Steuersätze veröffentlichen ließ und eine Verjährung sowie einen Sonderermittler einführte, der gegen betrügerische Zöllner vorging. Dieser Erlass des Kaisers erfolgte kurz nach Abfassung des Römerbriefs. Als Paulus ihn diktierte, war die Lösung dieses Problems noch nicht bekannt. In Galiläa und Judäa gab es neben dem Ärger über die hohen Steuerlasten noch einen anderen Streitpunkt. Hier spielte die uralte Abneigung gegen alles, was auch nur entfernt mit Götzendienst zu tun hatte, eine Rolle. Das wird deutlich, wenn wir uns anschauen, wie Markus das Streitgespräch zwischen Jesus und seinen Gegnern wiedergibt. Diese stellen ihm eine Fangfrage. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Damit scheint er in der Falle. Egal, was er antwortet, man kann es immer gegen ihn auslegen. Entweder hat er die Römer oder seine eigenen Leute gegen sich. Aber Jesus reagiert gelassen. Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Dann lesen wir weiter, man brachte ihm einen, er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Was war das für eine Münze? Ich zeige euch ein Exemplar. Hier seht ihr einen Denarius von Tiberius, dem damals regierenden Kaiser. Darauf ist sein Bild zu sehen und eine stark abgekürzte Inschrift. Tiberius Caesar, Divi Augustus Filius, Augustus. Tiberius Caesar bedeutet der Kaiser Tiberius. Er ist Divi Augustus Filius, der Sohn des göttlichen Augustus. Und er ist selbst auch Augustus. Augustus bedeutet der Erhabene und war ursprünglich ein Götterattribut, das dann zunächst auf den ersten Kaiser, dann aber auch auf seinen Nachfolger übertragen wurde. Es ging also nicht nur um die im Volk verhasste Steuerlast, sondern solche Münzen waren gleichzeitig ein Medium der göttlichen Verehrung des Kaisers, also für Juden eine Form von Götzendienst. Viele Zeitgenossen von Jesus hatten deshalb Skrupel, solche Münzen auch nur anzuschauen. Jesus hingegen schaut sie an und seine Antwort macht klar, darüber muss man sich keinen Kopf machen, als Zahlungsmittel ist das schon okay. In dieser Hinsicht könnt ihr dem Kaiser geben, was ihm zusteht, aber gebt ihm nicht, was allein Gott gehört, auch wenn er es für sich beansprucht, nämlich die göttliche Ehre. Ähnlich argumentiert auch Paulus im Römerbrief. Den Text seht ihr auf der Folie. respektiert den Kaiser als staatliche Ordnungsmacht, der die öffentliche Sicherheit gewährleistet, und zahlt ihm dafür auch Steuern, selbst wenn es weh tut. Aber mehr auch nicht. Er ist nur ein Diener Gottes, kein Gott und kein Sohn Gottes. Und deshalb zwar Furcht, wem Furcht gebührt, das heißt, respektiert seine staatliche Autorität und haltet die Gesetze ein, aber Ehre nur dem, wem Ehre gebührt. Und es gibt eine Ehre, die nicht dem Kaiser gebührt, sondern allein Gott. So stellen sich beide, Markus und Paulus, auf unterschiedliche und doch ähnliche Weise gegen den Kaiserkult. Ein letzter Höhepunkt. Der Kaiser wurde zwar als Gott verehrt, aber nur außerhalb von Rom geschah das ganz unverblümt. In Rom selbst wurde ihm der offizielle Titel eines Gottes erst nach seinem Tod vom Senat verliehen. Das hängt mit einer speziellen politischen Korrektheit zusammen, die in Rom wichtig war. Rom war eigentlich eine Republik, Monarchie war tabu. Deshalb musste sprachlich verschleiert werden, dass der Kaiser in Wirklichkeit ein Diktator, ein Alleinherrscher war. Also nutzte Kaiser Augustus den Titel Primus inter pares, Erster unter Gleichen, um seine Macht hinter der Fassade der Republik zu verstecken und sich als Teil des Senats zu präsentieren, obwohl er faktisch der Mächtigste war. So ähnlich ist es auch mit dem Gottesprädikat. De facto war der Kaiser Gott, auch wenn er sich in Rom nicht so nennen durfte. Deshalb favorisierte er den Titel Sohn Gottes. Der Gott, der damit gemeint war, war sein Adoptivvater Julius Caesar, der nach seinem Tod als Divus Julius, göttlicher Julius, verehrt wurde. An dieser göttlichen Ehre hatte er als Sohn durch diesen Titel Anteil. De jure, rechtlich, wurde er es allerdings tatsächlich erst mit seinem Tod und seinem Aufstieg in den Götterhimmel. Von da an wurde Augustus als himmlischer Gott verehrt und, wie diese Statue aus dem ersten Jahrhundert zeigt, sogar als Jupiter dargestellt, der die Welt in seiner Hand hält. Der Dichter Ovid besingt ihn, da das Haupt des Augustus die Welt verlässt, die es lenkt, zum Himmel aufsteigt und Betenden gnädig ist aus der Ferne. Zu diesem erhöhten Augustus betet auch er selbst. Auch du, Cäsar, unter die Götter aufgenommen, weißt es sicherlich und siehst es, da du überblickst, was auf Erden geschieht. In das Sternengewölbe versetzt, vernimmst du meine Bitten, die ich sorgenvoll äußere. Natürlich machen Paulus und Markus dem Cäsar auch diesen Aufstieg streitig. Markus tut das mit einer wunderbaren Pointe. Diese steht als Höhepunkt am Ende seines Passionsberichts. Schon mehrfach ist bis dahin Jesus als Sohn Gottes bezeichnet worden, in der Einleitung zum Evangelium, von Gott selbst bei seiner Taufe und von Dämonen, die ihn erkennen. Aber noch kein Mensch hat ihn bis dahin als Sohn Gottes erkannt und bekannt. Das geschieht jetzt, nachdem er am Kreuz alles vollbracht und sein Leben ausgehaucht hat, zum ersten Mal. Und zwar ausgerechnet durch einen römischen Centurio. Dieser Offizier war ein hoher Repräsentant des Kaisers, dem er einen Treueeid geschworen hatte. Zu seinen Dienstvorschriften gehörte die Verehrung des Kaisers, den er darin als Sohn Gottes anerkennen musste. Und jetzt bekennt er: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Mann am Kreuz ist der Sohn Gottes, nicht Augustus. Markus hätte das so nicht schreiben müssen. Er hatte Freiheit darin, welche Stoffe er aus den ihm bekannten Jesus-Überlieferungen auswählte. Er hatte Freiheit darin, wie er diese Stoffe gestaltete. Er hätte also den Centurio weglassen oder sein Bekenntnis unverfänglicher formulieren können. Dem Lukas, der noch mehr Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz mit der römischen Macht setzte, reichte eine abgeschwächte Formulierung. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Damit bist du auf der sicheren Seite, wenn es dir nicht wichtig ist, dem Anspruch des Kaisers Kontra zu geben. Aber dem Markus war es wichtig. Paulus macht es kurz und knapp, wenn er über das Evangelium Gottes schreibt. Es ist das Evangelium von seinem Sohn, der eingesetzt wurde als Sohn Gottes in Macht durch die Auferstehung von den Toten und der Jesus Christus ist unser Herr. Es gibt nur einen, der in den Himmel aufgefahren und erhöht ist, und dieser eine ist nicht Augustus. Das Evangelium des Paulus ist nicht nur eine Heilsbotschaft, die der individuellen Errettung oder der persönlichen Erbauung dient. Sein Evangelium und das des Markus ist auch eine politische Botschaft. Sie richtet sich nicht nur gegen das Imperium Romanum, sondern gegen jede imperiale Ideologie, in der Personenkult betrieben wird und in der Menschen sich als Heilsbringer darstellen, die ein goldenes Zeitalter versprechen. Wie aktuell das in unserer Zeit wieder geworden ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Ereignisse jenseits des Atlantik.